Bevor es losgeht mit dieser Folge, kommen wir noch kurz zum Sponsor und einem Special Deal. Als mein Papa 60 Jahre plus auf der Hochzeit meiner Schwester angefangen hat zu erzählen, wie er Bitcoin spannend findet und wo er seine Bitcoin kauft, dachte ich nur, wow, Bitcoin und Co. sind im Mainstream angekommen. O-Ton von meinem Dad, das ist ja super einfach, Bitcoin zu kaufen und ich bin auch schon ordentlich im Plus, jetzt darf ich nicht gierig werden. Und wo handelt er seine Coins? Einfach, sicher und günstig. Das macht er mit der BestEx-App der Börse Stuttgart. Mit wenigen Klicks Bitcoin, Ethereum und so weiter kaufen nach den höchsten Standards. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und einen Special Deal für euch organisiert. Ihr bekommt als neuen Kunde 25 Euro zum Start ohne Wenn und Aber. Also wenn ihr Bitcoin sicher und günstig kaufen wollt über die Börse Stuttgart, also BestEx, findet ihr einen Link in den Shownotes oder ganz einfach über den Direktlink talabox.com/papa. Ganz einfach talabox.com/papa. Und jetzt geht's rein ins Ohr, rein in den Kopf, weiter mit der Folge. Ja, heute zu Gast, ich freue mich ganz besonders, einer der Mitgründer sozusagen von Tomorrow. Das ist auch einer der ersten Stationen gewesen, aber er war auch davor nicht untätig, hat dann schon Unternehmen mitgegründet. Aus seinem Studium heraus, wie ich gesehen habe, bin ich mal gleich gespannt, was er da genauer zu erzählen hat. Im Studium gründen ist ja immer was Besonderes neben sozusagen dem Studieren, aber ja, auch noch ein anderes Unternehmen dann geleitet und lustigerweise, ich habe auch schon auf LinkedIn gerade gesehen, liked er auch den Simon Sinek, wenn ich das richtig gesehen habe. Start with Why, Find Your Why, sehr Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe, öfters auch und ich sehe du wahrscheinlich auch, oder?
Absolut, absolut. Sozusagen das Why als sozusagen zentrales Element, glaube ich, auch für meine Gründung oder warum ich mich sozusagen auch von meiner letzten Gründung sozusagen getrennt habe letztendlich. Da können wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Also von daher vereint uns schon mal das. Basti, freue mich, hier an Bord zu sein heute.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, das Warum, die Vision, ich glaube, das ist doch, was viele suchen oder ja, wünschen, sich zu finden irgendwie. Ich glaube, das wird besonders interessant, wenn wir jetzt im ersten Teil so ein bisschen auf dein Unternehmertum, aber auch die Gründung von Tomorrow eingehen. Vielleicht eingangs nochmal, wir haben es jetzt kurz angerissen, nochmal zu dir. Wer bist du und wie viele? So die Spaßfrage zum Start.
Ja, genau. Ich bin Ines, bin hier heute aus Hamburg zugeschaltet, sitze hier gerade im Tomorrow Office. Und kurz ein paar Fakten zu mir. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder und bin einer der Mitgründer von Tomorrow. Und ich glaube, da und zu meiner vorherigen Gründung werden wir heute auch ein bisschen sprechen. Freue mich drauf.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Sehr schön. Grüße nach Hamburg von Berlin. Ist ja eigentlich nicht weit. Ich bin öfters auch mal da. Vielleicht trifft man sich.
Wenn die Bahn nicht streikt, ne?
Ja, wenn die Bahn nicht streikt. Das haben wir ja gerade jetzt mal wieder. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an, so ein bisschen, die mich und wahrscheinlich auch viele interessiert. Wie kamst du so ein Stück weit darauf, Tomorrow mitzugründen? Wie kamst du dahin? Du hast es schon angedeutet, Vision. Wie bist du wirklich so zu dem Vollblutunternehmer dann geworden?
Also ich glaube, so das ganze Gründertum, sag ich, hat mich schon immer gereizt. So, ich glaube, seit meiner Kindheit, ich habe so immer nebenher ein bisschen mein Taschengeld damals verdient mit irgendwelchen IT-Jobs oder ein bisschen Softwareentwicklung oder Website-Programmierung war damals ja noch in. Na, ich muss ja sagen, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, Basti, als du.
Naja, 33, also 7 Jahre. Ich habe noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Ja.
Im digitalen Zeitalter fast schon eine Generation, oder? Ganz genau. Spannend. Und habe mich da viel mit Unternehmertum, das hat mich immer gereizt, ne? Und ich habe dann während meines Studiums eigentlich mein erstes Unternehmen gegründet. Und bin dann damals eigentlich so, hab nie so richtig die Frage mir damals so gestellt, ob ich jetzt Angestellten-Dasein möchte oder Gründung. Ich bin sozusagen ins Gründen reingestellt. Okay. Und damals, muss man ganz ehrlich sagen, war das ganze Gründen noch nicht so en vogue. Ne? Mittlerweile ist es ja richtig cool, Gründer oder Gründerin zu sein. Und damals war das eher so diesen ganzen Startup-Slang, den gab es noch gar nicht. Dieses ganze Gründungs-Ecosystem so mit VC-Runden und so weiter. Ne? Das war alles damals noch wirklich in den Kinderschuhen. Und so bin ich da so ein bisschen reingestolpert, habe ein Softwareunternehmen gegründet, zusammen mit einem guten Kumpel von mir aus dem Studium heraus. Habe es 10 Jahre lang gemacht und irgendwann war dann so die Frage, möchte ich das, was ich bisher gemacht habe, eigentlich so weiterführen? Und das war mein erstes Unternehmen, mein erster Job ging 10 Jahre lang eigentlich. Ja,
ist schon lang für heute.
Und es hatte damals noch nicht so viel mit, sage ich mal, so positivem Impact und Nachhaltigkeit zu tun. Also wir haben so eine Cloud-Software entwickelt, um Lieferketten transparent zu machen, was ja erstmal eigentlich gar nicht so schlecht ist. haben das so, also im Lebensmittelbereich gemacht, hatten so Kunden wie Aldi, Metro, Unilever bei uns mit an Bord auf der Plattform. Und aber nach so 10 Jahren irgendwie dachte ich, irgendwie konnte ich mir nicht mehr vorstellen, das nochmal so 10 Jahre weiterzumachen. Und ich habe so gemerkt, dass Gründen setzt so eine krasse Energie frei, weil man möchte ja als Gründer oder Gründerin ja wirklich immer Probleme lösen, ne? Also, ne, es geht um Problem Solving. Und irgendwie dachte ich, es gibt so krasse Probleme da draußen, also sei es soziale oder auch ja, ökologische Probleme. Und eigentlich wäre es wirklich verschwendete Zeit. Plus irgendwie konnte ich mir auch nicht mehr in den Spiegel schauen und sagen, ich helfe nicht dabei mit, diese Probleme zumindest ein Stück weit zu lösen. Und so kam es, dass ich irgendwann, ne, mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen hat. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen und einfach mal ins kalte Wasser springen und aus dem warmen Nest sozusagen wirklich nur ins eiskalte Wasser springen. Viele haben mich natürlich für bekloppt erklärt. Und nochmal komplett back to zero, sozusagen bei null anfangen, ohne konkrete Idee erstmal tatsächlich.
Okay. Sehr spannend. Auf den Aspekt würde ich gleich kommen. Ich würde so ganz zum Start gehen. Das ist, glaube ich, völlig auch sehr spannend aus dem Studium heraus. Kam die Idee so zufälligerweise oder sagt ihr so, hey, wir haben keinen Bock, den klassischen Weg zu gehen, lass mal irgendwas gründen? Oder war das so das eigene Problem? Okay, ich weiß jetzt nicht, wo die Nahrungsmittel tatsächlich herkommen. Was war so der Beweggrund? So, war das ein eigenes Problem, was du lösen wolltest oder was du im Markt gesehen hast?
Ja, ich habe mir gar nicht vorgenommen, per se eigentlich was zu gründen. Das war
Okay.
eher so, ich habe damals, als ich mein Abi damals gemacht habe, musste man ja noch entweder so einen Zivildienst machen
Ja.
oder zum Bund gehen. Ne? Das gab es damals ja noch.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich bin Zivi und wo mache ich mein Zivi? Ich hatte ich Bock auf Ausland und ich habe so zur Hälfte arabische Wurzeln
Okay.
aus Palästina. Und dann dachte
Cool.
ich, cool, ich kann meinen Zivildienst eigentlich in Palästina machen. War politisch sehr schwierig.
Ja.
Dann bin ich irgendwie in Ägypten gelandet und habe dort eine deutsche Organisation gefunden, die hatte sowas mit, also SeeCam hieß diese Organisation. Und auf jeden Fall, die haben sich so mit biologisch dynamischem Landbau oder Anbau sozusagen beschäftigt. Und genau, dort bin ich eben hingegangen. Und bin dann so in Kontakt mit Ägypten gekommen und habe damals eben vor Ort mitbekommen, dass die extreme Probleme haben, sozusagen mit der ganzen Lieferkette, ja, von landwirtschaftlichen Produkten, die in Ägypten anzubauen und dann nach Europa zu exportieren, gab es extreme Qualitätsprobleme, Rückverfolgungsprobleme. Und damals ist so diese Idee entstanden, ja. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe mein Studium angefangen und wollte irgendwie so, mein Wunsch war immer, einen Mitgründer oder Mitgründerin eigentlich zu finden, ja. Und weil ich bin eher so ein Teamplayer. Und dann war ich damals in Stuttgart und habe das Wirtschaftsinformatik studiert und irgendwie habe ich da niemanden gefunden, ne? Es war so, es war relativ uninspirierend. Und dann dachte ich, ich muss echt nochmal die Uni wechseln und bin dann tatsächlich
Okay.
mit etwas Glück dem damaligen Gründungsprofessor von der Zeppelin-Universität in Ägypten, witzigerweise, am Flughafen von Kairo über den Weg gelaufen.
Ja,
Und der
geil.
erzählte mir von seinem Gründungsprojekt und der hatte eben damals die Zeppelin-Universität aufgebaut und die war eher so unternehmerisch orientiert, interdisziplinär. Und dann dachte ich, cool, da gehe ich mal hin, probiere das aus. Und habe dann Tag 1 tatsächlich meinen ersten Mitgründer kennengelernt, mit dem ich dann tatsächlich auf die bekloppte Idee kam, in Ägypten ein Unternehmen zu gründen. Und auch diese Idee kam nicht so von ungefähr, sondern ich habe einfach aus Spaß und etwas Langeweile damals an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen in Ägypten und mit etwas Glück den ersten Platz damals gewonnen. Und
Na,
das war auch so
Glückwunsch. Im Nachhinein war es dann auch so. Ja, cool, ja.
Der erste Businessplan-Wettbewerb jemals, der in Ägypten stattgefunden hat, der war auch relativ groß, medial aufgehangen und so weiter, mit großer politischer Agenda. Und genau, das hat uns damals so ein bisschen den Weg geebnet. Ja, und so, da haben wir es einfach gemacht, ohne groß drüber strategisch nachzudenken. Und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf. Ich glaube, es geht viel darum, einfach mal zu machen.
Ja.
Ne?
Also
Und
super, super spannend,
auszuprobieren.
ja. Also da sehe ich schon viele Anknüpfungspunkte, wo wir jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden könnten. Wahrscheinlich viele Fragen, wie gibt es die Uni noch, wo man sozusagen sehr ja praktisch, autodidaktisch vielleicht ein Stück weit in Selbstexperimenten das lernen kann. Das fand ich schon mal super spannend, glaube ich, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich, was ist so, was sagst du das Wichtigste aus deinem Studium? Ich würde jetzt so sagen, Netzwerk irgendwie, so deine Mitgründer finden. Das ist, viele sagen ja, warum studieren, aber würdest du heute noch studieren in dieser Hinsicht, so das so ein bisschen, wenn du das selbst so das Glück dazu hattest?
Also Ich glaube, an der klassischen Uni wahrscheinlich nicht, aber da bin ich nicht der Typ zu. Ne?
Ja.
Also ich glaube, studieren macht absolut Sinn. Ne? Also man
Ja.
darf ja auch nicht vergessen, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe ja 13 Jahre Schule hinter mir gehabt und dann habe ich noch irgendwie, damals waren es, glaube ich, 13 Monate Zivildienst. Ne? Und dann steht man ja nochmal anders im Leben. Mittlerweile hat man ja gerade mal sein, sage ich mal, ist man gerade volljährig geworden gefühlt, ne? Und geht schon an die Uni. Also das ist ja, ne? Die Schulzeit wurde verkürzt. Es gibt sozusagen keinen Zivildienst mehr. Deshalb glaube ich, ist Uni tatsächlich eigentlich ein ganz, wahrscheinlich eine ganz coole Orientierungsphase. Ne? Also ich glaube, ich will jetzt niemanden frühzeitig zu motivieren, gar nicht zu studieren. Aber ich glaube, auf die Art der Uni kommt es wirklich drauf an. Also ich habe mich extrem schwer getan, damals mit so einer klassischen Uni und da habe ich mir echt eine Uni gesucht, wo ich einfach spannende Leute hatte, mit denen ich coole Sachen anstellen konnte. So, ne? Sowohl von Professorenseite als auch von KommilitonInnen an Seite. Weil ich meine, letztendlich geht es ja darum, wirklich zu lernen, Dinge gemeinsam zu gestalten und Dinge ausprobieren zu können. Ne?
Ich glaube, dafür ist Studium, habe ich auch im Nachhinein erst so gesehen, wenn ich gesagt habe, Studium, was hat mir das gebracht, Mama und Papa, so nach dem Motto, und die so, ja, mach das mal. Aber da tatsächlich Netzwerk, merke ich jetzt sehr stark, dass man doch wieder in Kontakt treten kann mit Leuten, wo man vielleicht sonst eine größere Hürde hätte. Aber wie du, glaube ich, auch gesagt hast, so eine Teststätte, weil man hat die Vision vielleicht noch nicht so. Und wenn ich jetzt sage, du hattest die vielleicht damals auch nicht so, dann tue ich dir vielleicht was Falsches. Aber bei mir war das auch so. Im Studium hätte ich noch nicht sagen können, was ich jetzt vielleicht heute schon mit mehr Lebenserfahrung und Baumring, wenn man so schön sagen möchte, hatte. Aber kommen wir vielleicht dann auch gleich da so ein bisschen auf die Vision. Du hast dann irgendwann gesagt, so, ich springe noch mal ins kalte Wasser mit plus 30 war es wahrscheinlich oder knapp 30 irgendwie so. Wie kam so das Gefühl da? Hast du für dich reflektiert und gemerkt, so, nee, das ist gar nichts mehr. Das war ja trotzdem schon was Gutes für die Welt, wenn man so möchte.
Ja, ich glaube, zum einen, weil ich war so in diesem ganzen, es war ein B2B-Business, ne? Also wir haben mit unserer Unternehmenssoftware sozusagen halt anderen Unternehmen geholfen, ihre Agenda durchzusetzen, ne? Und wir konnten aber die Agenda eigentlich nicht so richtig beeinflussen, ne? Also die konnten natürlich eine Nachhaltigkeitsagenda mit unseren Tools sozusagen befeuern, aber sie konnten natürlich auch konventionelle Landwirtschaft sozusagen optimieren, ne? So. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich die Agenda nicht so richtig treiben konnte, ne? Und das hat mich irgendwie gereizt, nochmal die Agenda stärker mitgestalten zu können, ne? Und ja, und irgendwie, ne, ich glaube, wenn man die erste Gründung macht, und das, ne, ich habe nie woanders gearbeitet gehabt, man macht das 10 Jahre lang, ne, irgendwann ist dann tatsächlich auch irgendwann mal so ein bisschen die Luft raus, ja, und man sagt, ich möchte irgendwie noch mal was anderes sehen, was anderes ausprobieren, ne, auch noch mal andere Menschen kennenlernen, ne, ein anderes, sozusagen, ein anderes Ökosystem, würde ich mal sagen, so reinkommen. Und ich glaube, was halt auch, ne, was glaube ich eine wichtige Frage ist, die man sich als Gründer oder Gründerin halt auch immer stellen muss, ist die persönliche Lernkurve, ne? Also ich finde es halt immer total wichtig, also mir geht es jedenfalls so, jeden Tag zu lernen, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn ich immer was Neues lerne, immer einen neuen Challenge habe und danach schlauer bin, das ist ja irgendwie befriedigend, ne? Das ist irgendwie cool, ne? Und wenn du merkst, dass diese Lernkurve irgendwie abflacht und du sie nicht mehr so nach oben bekommst, dann ist, glaube ich, so, müssten die Alarmglocken angehen, zu sagen, hey, es ist Zeit mal wieder für einen Kopfsprung ins kalte Wasser. Mir geht es jedenfalls so. Ne? Und das waren so ein bisschen die Auslöser, ne? Also abseits natürlich von dem Gedanken, wirklich nochmal in diesem Nachhaltigkeitsökosystem nochmal was Neues zu schaffen, ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Dann, bevor wir sozusagen, wie du dann wirklich die Idee sich geformt hat von sozusagen Tomorrow, was waren denn für dein vergangenes oder erstes Startup so die wichtigsten oder der wichtigste vielleicht Erfolgstreiber, wo du sagst, okay, das ist so eine Routine, das ist irgendein Prozess, der sozusagen ein Stück weit oder tragend für den Erfolg war? Das ist immer, find ich immer sehr interessant, was da andere sehen oder das Gefühl haben.
Also ich glaube, wenn ich so reflektiere, ist das natürlich das richtige Team, also die richtigen Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch so, ich nenne sie mal so Lonely Wolves, ja, die so im Alleingang auch super erfolgreich sind und auch gar nicht ertragen, wenn sie mit anderen Leuten, sage ich mal, auf so Gründerlevel zusammenarbeiten wollen. Aber es geht auch nicht nur ums Gründerteam, sondern eigentlich auch, wen stellst du ein als MitarbeiterIn Nummer 1, 2 und so weiter. Also ich glaube, das Team, ne, dass man, aber alleine kriegst du das nicht hin, ne? So eine große Aufgabe. Also da würde ich sagen, Wenn ich so zurückblicke, ist es, glaube ich, noch früher die richtigen Top-Leute halt einzustellen oder sich mit ans Boot zu holen. Ne? Ob als Mitgründer oder Mitarbeiter, ne, egal. Aber Hauptsache, man bekommt die Leute mit an Bord und bekommt die für seine eigene Idee gewonnen. Ne? Weil ich glaube, dann geht es einfach schneller. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so ein Key-Learning. Das andere ist Ausdauer. Ja.
Okay.
Also ich glaube, Gründen, ne, ich glaube, wird halt schon auch krass glorifiziert nach draußen. Ne? Ich gebe ja immer diese schönen Karikaturen, ne? Sozusagen, wie andere da draußen einsehen
Ich habe das Bild im Kopf, ich glaube,
dann,
viele da
ja,
draußen auch gerade.
und wie sieht die Realität aus? Und ich glaube, dann nach außen ist es halt immer so glorifiziert Gründen, ne? Und es macht ja auch Spaß, ne?
Ja.
Und das ist cool, ich wollte auch nichts anderes tun, aber es ist halt wirklich tough. Ne? Also es ist wirklich, weil die Erfolgsmomente, die entstehen ja vor allem der Retrospektive. Ne?
Ja,
Also ich
das.
schaue sozusagen nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren zurück und merke so, oh ja, cool, wir haben echt was gemeinsam richtig Cooles geschaffen. Aber im Moment, heute, ja, bin ich ja nur mit Problemen oder Herausforderungen halt konfrontiert, ne? Weil alles geht nicht schnell genug, ne? Man ist ja immer so kurz vorm Entgleisen und rennt allem hinterher so ein bisschen, ne? Und das muss man aushalten können. So. Und deshalb glaube ich, dieser lange Atem durch Durchhaltevermögen. Und dann das Dritte würde ich vielleicht nochmal sagen, so einfach machen, ne? Also nicht so lange reden, einfach tun und dann auch mal scheitern. Und dann die Amerikaner haben, glaube ich, ein ganz gutes Framing für das. Ne? Die nennen das Failing Forward. Ja? Das finde ich eigentlich so,
Failing to
darum
succeed.
geht es. Ne? So, okay, Problem nicht als Scheitern sozusagen zu begreifen, sondern ah, okay, ich habe was Neues gelernt und jetzt nochmal anders probieren. Und gerade in der deutschen Kultur, Gründungskultur, ist das schwierig, ne? Weil Deutschen sind extreme Perfektionisten und Scheitern ist nicht so in Deutschland, ja.
Jetzt fühle ich mich, als ob du mich gerade so exposed hast, weil ja tatsächlich kann ich das so, glaube ich, noch ein Stück weit vorher sozusagen den Weg, den du schon gegangen bist, so ein bisschen nachvollziehen, aber auch, glaube ich, fürs Investieren generell übertragen, der ein oder andere, der zuschaut, so, man will sozusagen heute schon alles erreichen, finanziell unabhängig sein, frei, aber man genießt den Weg dahin gar nicht oder er weiß ihn nicht zu schätzen. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte, die man da auf jeden Fall mitnehmen kann, irgendwie so Team, Durchhaltevermögen und so weiter und so fort, dass es wichtige Punkte sind. Aber dann kommen wir sozusagen mal, machen wir daraus das Encoden bei Tomorrow, wie du das da angegangen hast. Der Ursprungsgedanke, die Vision, wie hat sich die da gebildet dann irgendwie? Hast du irgendwo gesagt, ja, Banken, habe ich jetzt mal Lust drauf? Habe ich mich noch nicht damit beschäftigt? Mache ich? Oder wie kam das Simon Sinek, das Buch nochmal, Find Your Why gelesen?
Ja, genau. Also, ja, ich glaube, genau, Find Your Why. Also, ich bin mit Simon Sinek erst tatsächlich später dazu gestoßen. Interessanterweise komme ich gleich dazu, als sozusagen einer meiner beiden Mitgründer sozusagen dazu gekommen ist. Das war der Jakob, der sozusagen bei uns sozusagen das ganze Branding, Marketing, PR-Thema vorantreibt. Und der hat damals, als wir die Marke Tomorrow gemeinsam geschaffen haben, ne, kam der eben mit Simon Sinek um die Ecke und dann hat es natürlich total mit mir resoniert. Aber bei mir war schon so, ich wollte sozusagen jeden Morgen aufstehen und mir einfach nicht die Frage stellen, warum mache ich eigentlich meinen Job? Ne? Sondern wirklich zu wissen, ja, warum? Ne? Also, weil irgendwie tue ich einen kleinen Beitrag leisten, damit wir sozusagen die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen. Und das motiviert. Und was es eben auch tut, man connectet sich automatisch mit gleichgesinnten Menschen, die an demselben Thema interessiert sind. Ne? Und das macht einen krassen Unterschied. Ne? Weil es bewerben sich automatisch Leute bei dir, die auch Bock haben, die intrinsisch motiviert sind. So. Und auch wenn wir mit Lieferanten arbeiten oder anderen Partnern, InvestorInnen und so weiter, ne, man hat so eine gemeinsame Agenda. Und das ist total cool. Ne? Das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ne? So, und das hat mich schon so getrieben, weil ich wusste, dass ich wollte mich mit anderen Leuten auch umgeben, die anders denken. Und die Idee tatsächlich letztendlich ist erstmal so gekommen, weil ich habe wirklich mit Banking nichts am Hut gehabt. Ne? Also ich habe zwar, seitdem ich irgendwie in der Jugend bin sozusagen mich schon immer für Finanzen interessiert, habe auch früh angefangen, tatsächlich zu investieren. Ne?
Okay,
also
da
meine
noch
erste
zu, ja.
Aktie, genau, kann man nachher genau zu sprechen, habe ich, glaube ich, mit 14 oder so damals über meinen Vater kaufen lassen.
Welche war das? Weißt du das noch?
Das war die SAP-Aktie tatsächlich.
Oh ja, okay, cool. Die ist ja jetzt auch gut gestiegen
genau.
In den Jahren.
Genau, das war damals gutes Taschengeld auf jeden Fall. Und hat mich schon immer begeistert, aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Ne? Und ich weiß noch, ich war mit meiner Frau, die gerade schwanger war, mit unserem ersten Kind, unserer Tochter, wir waren in Österreich in den Bergen. Und ich war gerade bei meiner vorherigen Firma ausgestiegen. Und da las ich eben Zeitung und habe mich dann so mit ETFs auseinandergesetzt. Ja. Und mega Hype ETFs, und dann kamen ja die ganzen Robo-Advisor auf den Markt und so. Ich dachte, also, Mensch, ETFs ist echt ein cooles Konzept, ja, das ist ein smartes Modell, so risikodiversifiziert investieren und geringe Gebühren. Und genau, das Versprechen ist sozusagen, ja, du investierst in alles, ne, so. Ja, und da ist dann gleichzeitig das Problem, weil du investierst eben auch in alles, in der Regel, von Waffen über Kohlekraft, über Massentierhaltung, alles mit dabei sozusagen. Und da ist mit der Idee gekommen, eigentlich, ja, sowas in grün eigentlich, ja, so Robo-Advisor, ETF in grün und genau, und das war der erste Gedanke und dann ist es ja so beim Gründungsprozess, du hast diesen Gedanken und dann musst du den erstmal so eine Weile lang ausbrüten, ne?
Reifen,
also, du legst ihn beiseite, du denkst, nee, geht nicht, so, dann gibt es diese Anfangseuphorie, wo du denkst, yes, das ist die Idee. Ne? Und dann, aber dann musst du mal dich 2 Wochen lang intensiv damit beschäftigen, immer noch motiviert sein. Genau, und so ist das dann ursprünglich entstanden und daraus dann so ein erster Prototyp entstanden, den ich dann irgendwie entwickelt habe.
Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram @talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen wären Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Satz warme Ohren gibt.